Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich bin heute aber wieder nicht alleine hier, sondern ich habe einen Gast an meiner Seite. Das ist heute die liebe Anneke. Anneke steckt hinter dem Instagram-Account das Migräne-1x1 und wir sprechen heute über ganz verschiedene Themen und ich wünsche dir jetzt einfach viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Anneke, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat zu unserem Interview. Möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Hallo Sabrina, ja, sehr gerne. Ich bin Anneke, Ende 20 und mittlerweile mit täglichen Migräne. Über lange Zeit hat sich das aufgebaut und habe in den letzten Jahren vermehrt viel auf Austausch gesetzt, einen Instagram-Account gegründet, aber auch über die Migräne-Liga mir eine Selbsthilfegruppe gesucht und da so nach und nach immer ein bisschen eingestiegen und eben vor allem den Austausch gesucht, um zu lernen, wie gehe ich mit dieser Krankheit um, was kann ich für Tipps holen, aber auch einfach dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben und das Gefühl, ich bin damit nicht allein, weil es ist einfach auf jeder Ebene frustrierend.
Ja, und man hat es, glaube ich, so oft, wenn man irgendwie im dunklen Raum alleine liegt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ganz viele Punkte hast du jetzt schon angesprochen, auf die wir jetzt alle mal eingehen. Ich würde einsteigen mit deinem Instagram-Account. Warum hast du den damals gestartet? Also ein bisschen hast du es gerade schon raus hören lassen, aber magst du da uns einmal mit reinnehmen?
Mhm. Also es war zu dem Zeitpunkt, da hatte ich schon etwa ein Dreivierteljahr tägliche Migräne, also schon eine extreme Belastung und auch zum Zeitpunkt, wo ich noch nicht so gut damit umgehen konnte, weil es noch recht neu war. Ich wusste zwar schon sehr viel über die Krankheit, aber so der Umgang war das, wo ich mit auf jeden Fall deutlich zu kämpfen hatte. Und letztendlich hat sich das, mein Entschluss also habe ich getroffen, als ich mitten im Status im Krankenhaus lag, auch für 5 Tage. Es war echt sehr heftig und es war halt, wenn ich da eben schon täglich Migräne hatte, im Prinzip habe ich ja immer einen Status. Das heißt, diese Unterscheidung ist auch für Ärzte oder Ärztinnen immer irgendwie so ein bisschen schwierig zu ziehen, aber das war einfach auf einem solchen Level der Schmerz, dass er eben deutlich mehr als das Normale war. Und es hat einfach nichts geholfen. Das war wirklich schrecklich. Und da habe ich gemerkt, okay, ich brauche mehr Austausch, ich brauche mehr Kontakt über jetzt eine Selbsthilfegruppe hinaus. Ich brauche mehr Leute, die auch so stark betroffen sind und nicht, sag mal, mit Menschen, die wirklich fast tägliche Migräne auch haben, um zu sehen, was kann ich da irgendwie, wie kann ich damit umgehen. Und das war wirklich so der Auslöser. Ich dachte, ja, okay, ich kann das, glaube ich, auch, so ein Account. Also ich hab Spaß an Bilder erstellen oder an Beiträgen. Und ein Grund war so ein bisschen über dieses Bedürfnis eben zum Austausch, vor allem mit chronischen Betroffenen, also chronischen Migräne Betroffenen, so ein Punkt zu, ich kann auch vielleicht selber dann ein Thema setzen oder ich muss dann quasi nicht warten, weil es gab da ja auch schon viele gute Accounts, dein ja auch. Und da habe ich manchmal gemerkt, okay, ich würde aber gerne über das Thema reden, über das Thema. Und dachte, ja, ich kann jetzt ja nicht irgendwie ein paar Monate warten, bis das mal irgendwie kommt. Und ich dachte, ja, ich kann das auch selber eigentlich ganz gut setzen. Und aus dieser Motivation heraus habe ich es dann gegründet, vor 1,5 Jahren. Und es ist super gut. Also ich bin sehr froh, dass das einfach nebenbei so ein bisschen läuft. Das ist auch, das habe ich häufig, oder das war am Anfang auch meine Sorge, dass es zu viel Zeit frisst und irgendwie zu großer Part wird für gerade in einer Zeit, wo ich überhaupt keine extra Zeit hier eigentlich irgendwie für irgendwas hatte. Mhm. Da war ich noch extrem auch am Struggeln mit Arbeit und überhaupt, wie ich irgendwie mit der täglichen Migräne meinen Alltag bewältige. Und von da habe ich mir da auch klar irgendwie so ein paar Regeln gesetzt, dass es einfach nie zu viel wird. Und manchmal bedeutet das auch, dass ich im Monat halt nichts poste oder nichts mache. Und das kam aber jetzt irgendwie, es hat sich gut eingependelt und ich bin sehr, sehr froh, diesen Account zu haben und immer jederzeit drauf zu kommen, zurückzukommen. Und es gibt einfach enorm viel. Also ich denke, du kennst das ja mit Sicherheit auch, wie viel zurückkommt, wie viel Person einem schreiben, dass sie den gerade entdeckt haben und sie so viel gelernt haben und sie sich so verstanden fühlen. Und auch dafür auf jeden Fall mache ich das, ja.
Ja, richtig schön. Ja, es gibt einem total viel. Du hast gerade schon angesprochen, mit diesem Struggle mit Arbeit und so weiter. Wie gehst du tatsächlich damit um?
Also mittlerweile ist es gut eingespielt. Mhm. Aber ich habe also zu einem Zeitpunkt, wo ich, also ich habe quasi mit chronischer Migräne, bin ich gestartet ins Berufsleben nach dem Studium. Aber es war da eigentlich so kurz, so ein paar Monate, wo man dachte, ah ja, vielleicht wird es jetzt eigentlich besser. Und dann war auch so ein bisschen die Hoffnung, okay, mit regelmäßigen Rhythmus, also nicht im Studium, wo wirklich ja viel Unregelmäßigkeit ist im Tagesablauf auch, sondern da hast du, okay, vielleicht tut's gut, einfach jeden Tag gleichzeitig aufstehen und so weiter. Und eine Zeit lang ging das auch gut. Und dann aus dem Nichts, ohne Begründung oder Erklärung ja eher, auch nach wie vor nicht, ist es eben täglich geworden. Und da habe ich eben ein halbes Jahr dort schon gearbeitet und ja, war eigentlich eher noch dabei, mich in meinem Beruf als Berufsanfängerin irgendwie einzufinden. Und bin eben, wie gesagt, mit täglichen Schmerzen und täglichen Migräneattacken konfrontiert gewesen. Und am Anfang ist es wirklich schrecklich. Also es war wirklich eine krasse Überforderung, auch viel verbunden, was man ja häufig kennt mit Arbeit und Menschen mit Migräne, mit Schuld und Scham, dass man nicht das leisten kann, was man will, dass man nicht da ist, wie man will, dass man irgendwie immer sich hinschleppt, aber eigentlich überhaupt nicht fähig ist zu arbeiten. Und dass man manchmal am Schreibtisch sitzt und denkt, okay, ich muss eigentlich nach Hause, aber wenn ich jetzt gehe, habe ich eigentlich schon wieder Minusstunden. Und also da so gefangen zu sein, an diesen psychischen und emotionalen auch, das hatte ich dann versucht, erstmal durch eine Reduzierung an Arbeitszeit irgendwie aufzufangen. Bin ich auf 80% gegangen. Das war aber zu wenig. Also auch da war es eigentlich das Gleiche noch, weil einfach tägliche Migräne zu heftig waren. Und dann kam aber aus einem ganz, also für mich aus einer ganz persönlichen Sicht sehr hilfreich Corona und Homeoffice. Mhm. Und das war so eine Rettung. Also ich glaube nicht, dass ich es ohne Corona so einfach dieses hingekriegt hätte. Und das heißt, ich war sehr schnell bei fast, ja, 4-5 Tagen Homeoffice die Woche. Und das war zusammen mit dann noch mal einer weiteren Arbeitszeitreduzierung auf 50%. Das war dann eine Situation, die war handelbar. Dadurch konnte ich eben auch häufig im Homeoffice sagen, okay, ich habe jetzt 3 Stunden gearbeitet und ich merke, es geht nicht mehr, aber es steht noch was an für heute. Aber ich kann jetzt auch 2 Stunden Mittagspause machen, mich dann auch mal ins Bett legen, aber dann kann ich noch mal für weitere 2 Stunden oder so arbeiten. Und dass das möglich ist, das ist, ja, das war der Hammer. Und auch da habe ich mir voll bewusst, wie super privilegiert ich in die Situation, dass ich diese Möglichkeiten hatte, also wie sehr ich das ja, nutzen konnte und der Job das eben auch hergab. Und ja, dann auch sehr, also ich habe dann sehr offen auch kommuniziert mit meiner Chefin und meinen Kolleginnen und das kam sehr gut dann am Ende raus. Also es hat sich dann gut ergeben. Zwischendurch war es wirklich eine so meiner größten Hürden und Schwierigkeiten.
Ich werde es tatsächlich ganz, ganz oft gefragt, ob Homeoffice für Menschen mit Migräne, andersrum, ob Corona für Menschen mit Migräne es verschlimmert hat oder verbessert hat. Und also ich gehöre auf jeden Fall auch zu denen, die gerade durch das Homeoffice sehr profitieren. Und wie du sagst, es ist einfach, wir beide sind jetzt in einer sehr privilegierten Position, dass wir das machen können. Es gibt natürlich auch Jobs, in denen es nicht möglich ist. Aber ich glaube, dass uns, die in so einer Situation sind, das wahnsinnig helfen kann und auch hilft offensichtlich. Also bei mir auch.
Ja, auf jeden Fall. Und auch, also ich habe keine Kinder, die irgendwie Homeschooling hatten. Ich habe einen guten Schreibtisch. Und also ich habe einfach auch eine gute Situation, in der ich Homeoffice machen kann. Das hilft auf jeden Fall, ja.
Voll, ja. Du hast vorhin die Selbsthilfegruppenarbeit angesprochen. Ich würde da einmal rein switchen. Du bist Leiterin einer Selbsthilfegruppe. Und ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, wie du überhaupt zur Migräne-Liga und zur Selbsthilfegruppe gekommen bist.
Das hat sich aus, also aus, ich, also ja, okay, einen Schritt zurück. Ich war in der Schmerzklinik in Kiel. Mhm. Da war ich schon etwa 3 Monate mit täglicher Migräne. Und dann war ich in Kiel und habe da eigentlich das erste Mal andere Menschen mit Migräne getroffen. Das war wirklich für mich eine krasse Situation, weil es war, ich habe vorher, ja, ich gebe über Instagram so ein paar Accounts und ich habe irgendwie ein Buch gelesen, aber es war wirklich das erste Mal, dass ich mit anderen Menschen Kontakt hatte und es hat so viel bedeutet, es hat so viel gemacht und es hat echt geholfen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, das kann ich ja irgendwie auch umsetzen. Und dann lag nämlich auch ein Heft von der Migräne-Liga rum. Und dann habe ich das irgendwie so ein bisschen gefunden, habe ich noch so ein paar Monate gebraucht, um mich wirklich aufzuraffen und zu sagen, ja, okay, Selbsthilfegruppen ist auch irgendwie, hat auch irgendwie ein Stigma oder es sind viele Vorstellungen damit, die zusammenhängen. Also was stellen sich Leute in der Selbsthilfegruppe vor? Auch nach wie vor habe ich das, wenn ich von Freunden erzähle davon, die sich dann naja, wie so einen Stuhlkreis vorstellen, alle reden über ihre Probleme. Und dann denkst du, ja, also so ein bisschen ist das ja auch, aber eben nicht nur. Und es ist eine krass vereinfachte Version. Aber das hatte ich natürlich auch im Kopf. Und das hat gedauert so ein bisschen, bis ich gesagt habe, ja, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und ja, da hatte ich eine sehr nette Gruppe und habe da auch gemerkt, wie, ja, im Prinzip der gleiche, also Austausch, wie sehr es hilft, aber auch wie ich mit meinem Wissen, was ich zu dem Zeitpunkt schon hatte, wie sehr ich da auch einen Unterschied für andere machen konnte, also wie sehr ich andere auch helfen kann. Und diese Mischung, ja, die hat dann eigentlich so ein bisschen überzeugt und genau, dann so ein paar Treffen mitgemacht und letztendlich hat dann die Gruppenleitung gewechselt, also ich leite die Gruppe nicht alleine, sondern zu zweit und genau, die andere Person, die es geleitet hat, hat aufgehört und dann war ein bisschen die Frage, wer hat Lust? Und dann dachte ich mir so, ja, okay, eigentlich kann ich das, ich kann organisieren. Ich bin, ja, ich fühle mich da irgendwie auch sicher genug im Wissen, um das irgendwie einzuordnen. Und dann hat sich das ergeben und mache das auch schon seit 1,5 Jahren ungefähr. Mhm. Und ja, es ist wirklich gut. Es ist so eine gute Situation, wo man auch wieder so Themen setzen kann. Also ich ein bisschen ähnlich zu Instagram. Ich kann eben selber da auch so ein bisschen ja, steuern, wo ich auch ein bisschen hin will oder was sinnvoll ist. Und kann eben auch ganz viel ja, Input geben und auch einordnen. Und auch das, ja, finde ich eine sehr, sehr gute Position. Und wir sind auch eine sehr große Gruppe, sind 30 Personen und kennen uns mittlerweile auch gut. Von daher ist es schon auch sehr, ja, sehr vertraut und eben deutlich mehr als sitzt im Stuhlkreis und redet über seine Probleme. Also es ist wirklich enorm, wie viel durch diesen Austausch an Wissen ja auch weitergegeben wird. Also an Wissen zum Umgang mit der Krankheit und an Tipps und so weiter. Und ja, ich würde sagen, das ist schon ein großer Teil auch, warum ich besser damit umgehen kann durch diesen Austausch.
Hol mal die Personen, die jetzt sagen, ich habe genau das im Kopf mit dem Stuhlkreis. Hol die mal rein. Also du musst jetzt gar keine Details oder so, das geht ja auch gar nicht, aber wie läuft so ein Treffen ab? Also ich kann so von meiner Gruppe, deswegen interessiert es mich auch total selbst, wie das bei euch so abläuft.
Mhm. Also wir haben so eine, zum Thema erstmal, wir haben eine Liste mit Themen, die in irgendeiner Form irgendwie die Gruppe interessiert. Auch wir fragen regelmäßig ab, was interessiert euch? Also es ist uns auch wichtig, dass wir nicht so eine Hierarchie mit Leitung, Gruppe, sondern dass man ja als Gruppe insgesamt und wir auch als Teil der Gruppe uns Themen überlegen. Und dann aber natürlich auch Themen, die wir bedienen können irgendwie. Und das sind zum Beispiel Themen wie, was für Möglichkeiten gibt es bei nicht medikamentöser Prophylaxe? Also wo habe ich Handlungsspielraum? Und das haben wir zum Beispiel letztens gemacht und sind dann so die verschiedenen Punkte durchgegangen, Entspannungsübungen und Regelmäßigkeit und so weiter. Und sind dann aber bei jedem Punkt, okay, was sind eure Erfahrungen? Also wo habt ihr Tricks? Wie seid ihr da reingekommen in Regelmäßigkeit? Was, also gerade für Personen, die mit irgendwie strugglen, wie geht das irgendwie? Also das ist häufig so ein Punkt, das geht ja auch mit ganz vielen anderen Themen. Dann haben wir für auch immer regelmäßig so ja, Wissenstreffen, sage ich mal, wo wir irgendwie einen Experten, Expertin, Arzt, Ärztin einladen. Häufig irgendwie mit so einem kleinen Vortrag und dann Fragerunde. Das ist immer gerade für Themen, die man eben selbst nicht so gut bedienen kann oder gerade sehr medizinisch oder auf Medikamente oder so abspielen, da ist es natürlich super sinnvoll, diesen Input zu haben. Das heißt, da ist häufig dann auch die Aufgabe, das zu organisieren und Kontakt zu denen aufzubauen und zu fragen, wann habt ihr wie Zeit, können wir das so und so machen. Ja, von daher, das ist auch ein Teil davon, wo es wirklich in dem Moment eher aufs Wissen, Wissenvermittlung eingeht. Je nach Zeit kann man danach dann eben das nochmal als Gruppe besprechen oder nochmal darauf eingehen, was neu war oder was nicht oder was das für, also ob das irgendwas geändert hat in dem, was man bis jetzt so gemacht hat. Das sind auch alles Aspekte. Und auch ein Teil davon ist natürlich so ein bisschen, wie geht es einem gerade, was ist so, was passiert so gerade, was sind so die Hürden, die man hat oder auch vielleicht die Erfolge, wenn man irgendwie eine gute Verbesserung hat oder irgendwas. Oder wenn jemand sagt, ja, ich habe jetzt die Antikörperspritzen und ich habe irgendwie keine Migränetage mehr, nichts so, wow, es ist einfach, also dieses zu teilen, es gibt Hoffnung und wiederum andere sagen, okay, es ist wirklich die schlimmsten Monate, die ich seit ever hatte und ich weiß nicht mehr weiter und auch dann kommt der Erfahrungsschatz der Gruppe ja ins Spiel und sagt, okay, ich hatte das auch schon, aber es geht auch vorbei oder ich kann da und da ansetzen und das heißt, es ist ja, die Gruppe an sich, die das dann irgendwie auch auffängt und einem Hoffnung gibt, abfängt und immer eben auf dieser Grundlage, man teilt gemeinsame Erfahrung, die man zwar alle alleine macht, aber die man, ja, über die man reden kann.
Ja. Und auch, dass man einfach nochmal so viel mitnimmt irgendwie. Also das finde ich immer total wertvoll. Wenn du oder wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, das möchte ich auch, in eine Selbsthilfegruppe. Wo gibt es da die Möglichkeit, sich zu informieren, was es im Umkreis gibt?
Die Migräne-Liga hat eine Seite auf ihrer Homepage, wo alle Selbsthilfegruppen verzeichnet sind, wo man auch über eine Ortssuche sehen kann, was sind für welchen Ort oder für welche Stadt ist am nächsten dran. Das Gleiche ist auch in dem Magazin, in dem Migräne-Magazin. Das ist das, für alle, die es nicht kennen, das Magazin, das einmal im Quartal rauskommt, mit verschiedenen Fachartikeln oder Erfahrungsberichten. Auch dort gibt es hinten dann eine Liste mit diesen Selbsthilfegruppen. Und da sind überall die Kontaktdaten dazu von der Person, die es leitet. Das heißt, der kann man E-Mail schreiben oder anrufen. Und dann ist so ein bisschen das Problem natürlich, viele Gruppen sind voll. Und dann ist natürlich manchmal auch für neue Personen ja die Situation, dass sie irgendwie auf einer Warteliste sind und man sagt, ja, gerade sind wir zu viele, irgendwann sprengt so ein Treffen, also zu viele Personen sprengen irgendwann ein Treffen. Und dann ist halt auch die Frage, kann man eine zweite Gruppe aufsetzen oder wie findet man die Lösung? Aber das ist der Ansatz auf jeden Fall. Und wir versuchen so viel wie möglich aufzunehmen, aber wir haben jetzt auch eine zweite Gruppe gründen müssen in Hamburg, weil es einfach zu viele wurden.
Und wenn jetzt jemand, wie du sagst, ich kann einfach total viel Wissen teilen, ich würde selbst eine Gruppe machen, gibt es die Möglichkeit oder?
Immer.
Oder sollte man erst Teil einer Gruppe sein? Nein, man kann auch selbst.
Man kann natürlich auch selbst einfach direkt gründen. Mit Sicherheit hilft es, wenn man an Gruppen teilnimmt, dass man guckt, wie läuft es, zu welchem, wie persönlich ist es auch natürlich. Weil auch da ist natürlich super unterschiedlich von Person zu Person. Manche mögen es sehr persönlich, manche halten sich zurück und wollen ja lieber zuhören und auch das ist ja völlig okay. Aber nein, wenn jemand selber gründen möchte, weil weiß ich vor Ort nichts gibt, das ist perfekt. Es ist immer willkommen und auch da gibt es dann auch Unterstützung von der Migräne-Liga, gerade für so Startphasen und auch was man bedanken kann, wo man irgendwie sich an Unterstützung holen kann. Es gibt zum Beispiel auch für die Leiter und Leiterin der Selbsthilfegruppe regelmäßig eine Fortbildung von der Migräne-Liga, wo man eben auch nochmal Austausch hat, explizit zu, zur Leitung so einer Gruppe? Wie fängt man zum Beispiel schwierige Themen auf, wenn es dann unerwartet sehr, sehr traurig oder sehr betroffen wird? Auch das sind so Punkte, die man da so ein bisschen besprechen kann.
Ja, voll gut. Ich glaube, das braucht es auch, diese Unterstützung. Es ist total schön, dass es da die Möglichkeiten gibt. Trefft ihr euch online oder vor Ort? Und wie oft trefft ihr euch?
Wir treffen uns einmal im Monat. Und ich glaube, das machen fast alle Gruppen. Deutlich unterschiedlich ist es, wie sie sich treffen. Also da gibt es wirklich von Gruppe zu Gruppe Unterschiede, ob online oder vor Ort. Wir haben uns die gesamte Corona-Zeit online getroffen. Es ging auch wirklich sehr, sehr gut. Wir haben auch jetzt einige neue Mitglieder, die wir noch nie in Präsenz gesehen haben. Von da freuen wir uns da sehr, wenn wir uns wirklich einmal in echt kennenlernen. Aber ja, online klappt echt gut. Und es hat auch natürlich Vorteile, wenn man nicht super fit ist, vielleicht irgendwie sich von einer Attacke erholt oder vielleicht einer kommt, dann ist man nicht wirklich in der Stimmung, durch die Stadt zu fahren und den ganzen Abend irgendwo zu sein. Das heißt auch nur für eine Stunde, aber das läppert sich natürlich ein bisschen mit Anfahrt. Und auch da ist online natürlich ein Vorteil. Von daher mal sehen, ob wir jetzt komplett in Präsenz dann zurückkehren werden oder ob man das dann doch irgendwie so ein bisschen halb und halb macht, irgendwie jedes zweite Treffen online oder so. Genau, das werden wir mal rausfinden, aber genau, letztendlich jede Gruppe macht das so ein bisschen unterschiedlich, aber es haben jetzt schon viele online gemacht, die letzten eineinhalb Jahre, zwei Jahre.
Also ich bin ja selbst in der Selbsthilfegruppe über die Migräne-Liga und bin bei einer reinen Online-Selbsthilfegruppe, die auch in Corona-Zeiten gegründet wurde, meine ich. Und also ich finde es auch, also ich glaube, dass es natürlich eine Charme hat, sich in Präsenz zu treffen, wenn man sich dann wirklich gegenüber sitzt und das ist nochmal eine andere Gruppendynamik ist. Aber es ist natürlich auch, wie du sagst, es hat den Vorteil, wenn es mir mal nicht ganz so gut geht, kann ich mich zumindest irgendwie eine halbe Stunde dazu schalten. Genau. Oder ich sage dann, also ja, die Anfahrt fällt weg oder ich mache es im Liegen oder so. Also das ist natürlich...
Wir haben auch manchmal, dass wir einfach ohne Mikrofon und ohne Kamera dabei sind.
Ja.
Und auch das ist dann ja voll gut. Dann haben die irgendwie die Möglichkeit teilzunehmen, wenn auch nicht aktiv.
Genau.
Aber sind wieder nicht allein. Man kommt immer zu diesem Punkt zurück.
Genau.
Ja.
Ja, oder auch wenn Vorträge sind oder so, ist es ja auch super,
ja, genau.
Das sich einfach dann irgendwie nebenbei laufen zu lassen, aber halt ohne Kamera und ohne Ton. Das ist schon sehr wertvoll, ja. Wir treffen uns auch einmal die Woche, aber ich glaube, dass es ja wahrscheinlich total auf die Gruppe drauf ankommt, auch vom Inhalt her und so weiter. Genau. Ich hätte noch zwei Abschlussfragen für dich oder eigentlich drei. die erste Frage: Was würdest du einem Betroffenen mit auf den Weg geben, wenn du eine Sache mitgeben könntest?
Ich denke, das Zentralste, was mir geholfen hat und ich glaube auch ein Schlüssel für eigentlich alle ist, ist Wissen. Das ist immer so ein Schlagwort, aber Wissen aneignen. Und es ist auf so vielen Ebenen relevant. Und ich denke, sowohl einmal Wissen über die Krankheit, also wenn ich weiß, die Unterschied zwischen der Ursache und Auslösern, zum Beispiel, so ein Klassiker, und ich weiß, was ist ein Trigger und was ist aber einfach nicht wirklich irgendwie, was kann ich nicht beeinflussen, dann das als zeigt mir dann hier direkt auf, wo sind meine Handlungsmöglichkeiten und wo kann ich was machen, aber wo eben auch nicht. Und oder wenn ich Wissen über Medikamente habe, wenn ich verstehe, wie wirkt ein Triptan, was genau passiert da, dann kann ich das ja auch viel besser akzeptieren oder mich darauf verlassen in gewisser Weise. Oder zum Beispiel bei mir auch, kann ich dadurch halt, seitdem ich wirklich gute Akutmedikamente habe, ich habe nicht mehr so krass heftige Attacken, die wirklich in komplette maximale Schmerzlevel gehen, weil ich sie vorstoppen kann. Und das ist ohne Wissen über die Medikamente, wäre das bei mir nicht möglich. Aber ich denke auch, es gibt, also Wissen zu haben über die eigene Krankheit, es gibt auch so viel Selbstbewusstsein und Verständnis, also sowohl gegenüber meinem Arzt, kann ich ja auf einem ganz anderen Augenlevel mit ihm reden, aber auch mit Freunden oder auch mit meinem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, mit Kolleginnen. Also ich kann mir ja viel besser erklären, was mit mir ist. Und das habe ich als extreme Befreiung wahrgenommen. Aber es ist auf so vielen anderen Ebenen relevant. Ich bin viel weniger anfällig für Heilversprechen. Ich weiß, wenn jemand kommt, ich heile deine Migräne, ich so, jo, kannst du nicht, die ist nicht heilbar. Oder Vorteile erkenne ich dadurch viel besser. Also ich kann auf so viel besser darauf reagieren. Und ich würde sagen, vielleicht zentral sogar Selbstbewusstsein oder Verständnis gegenüber mir selbst. Ich würde sagen, das Wissen war schon bei mir eine extreme Voraussetzung, überhaupt die Akzeptanz aufzubauen, die ich jetzt auch habe gegenüber meiner Migräne. Aber was einfach am Anfang wie so einer der größten Punkte ist. Und das war schon zentral zu wissen, okay, was kann ich beeinflussen, was nicht und so weiter. Mhm. Und daher Wissen. Also auch wenn es natürlich, gerade wenn man richtig tief drin ist und wirklich heftige Attacken nach und nach hat, richtig schlechte Monate, da hat man häufig nicht so viel Kraft mehr, um sich noch groß irgendwelche Bücher über Migräne durchzulesen. Aber es geht mittlerweile so viel Wissen auf so vielen verschiedenen Ebenen, ob das nun wirklich sehr niedrigschwellig Instagram-Accounts sind, dann natürlich ein bisschen aufpassen, wer schreibt da was und ist das mit einer guten Quelle hinterlegt. Aber da hat man so ein bisschen ja auch raus, wem man da vertrauen kann, Anführungsstrichen. Oder über Podcasts, wie jetzt dein oder andere Online-Möglichkeiten oder also zum Beispiel die Online-Seminare der Migräne-Liga.
Ja, die sind super.
Die letztes Jahr angefangen haben, das ist wirklich eine knappe halbe Stunde Vortrag über ein bestimmtes Thema. Wenn einem nicht so viel zu lesen ist, dann kann man aber immer mal diesen Vortrag, also es gibt so viele Unterschiede, wo man sich Wissen holen kann. Und ja, nehmt das wahr, es hilft immer.
Ich lasse es genauso stehen. Ich ergänze nur eine Sache zu den Online-Seminaren. Also ich finde die auch super, super gut und es ist so ein tolles Angebot. Und auch wenn man nicht kann an dem Tag, die werden aufgezeichnet und online gestellt. Also die sind auch alle auf YouTube zu finden. Da kann man sich auch durchgucken. Und ich glaube, da sind ganz viele wichtige Basics mit dabei, die man sich einfach dann, ja, wo man sich genau da Wissen aneignen kann. Und wenn man live dabei sein kann an dem Tag, dann ist es natürlich auch super wertvoll, dann die Fragerunde im Nachgang zu nutzen.
Ja, genau.
Genau. Wenn du einem Nicht-Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
Einfache Antwort wäre jetzt das Gleiche, lernt auch, aber vielleicht ein bisschen spezifischer. Ich würde sagen, Kommunikation ist das A und O mit der Person, die betroffen ist. Rede darüber, was passiert während einer Attacke mit der Person, was sind die Symptome, was hilft, was kann die Person unterstützen. Aber da würde ich sagen, immer nur dann, also nicht in der Attacke. Das ist quasi nie sinnvoll. Macht das, wenn es ein guter Zeitpunkt ist und man nicht irgendwie gerade die krassesten Schmerzen aushält. Und von daher, ja, hört der Person zu, was gemacht werden kann und irgendeiner Form, gerade wenn es jetzt wirklich in einer Beziehung oder innerhalb der Familie ist, was sind auch Notfallpläne? Was kann man wie machen? Gerade wenn man in einer Attacke eben nicht mehr so kommunizieren kann. In irgendeiner Form, wie könnt ihr euch das vorbereiten? Also was kann man, hat man die Medikamente an einem festen Ort oder einfach weiß man, was die andere Person braucht oder nicht. Von daher, ja, eine Mischung aus Reden, Zuhören und Grundlagen auf jeden Fall selber auch lernen.
Wo findet man dich?
Auf Instagram unter dem Account das Migräne 1x1 mit 1x1. Und ansonsten ich immer mal wieder durch die Migräne-Liga involviert, zum Beispiel bei den Online-Seminaren helfe ich immer im Hintergrund oder bei anderen kleineren Organisationssachen der Migräne-Liga. Also da werdet ihr mich immer mal wieder irgendwie stolpern.
Genau. Ja, schön. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Dann kann man da auch einfach draufklicken und dich auf Instagram finden.
Ja, super. Danke. Ja.
Wenn jetzt jemand nicht schnell genug war, um mitzutippen. Genau, also da auf jeden Fall vorbeischauen. Und wenn die Folge online kommt, dann verlinke ich dich natürlich auch. Dann findet man dich auch über meinen Account. Und ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und ja, ich freue mich auf alles, was ich noch von dir sehe auf Instagram.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein. Und mich hier gemeinsam oder Sachen in Zukunft noch zu machen. Danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Folg uns gerne auf unseren Instagram-Accounts. Wie gesagt, den Account von Annike packe ich dir unten in die Beschreibung der Podcast-Folge. Da findest du auch meinen Account, der heißt @unwetterimkopf. Und ja, wie immer, teile diesen Podcast gerne, gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auf Spotify oder am besten auf beiden Plattformen. Abonniere diesen Podcast und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bleib gesund, deine Sabrina.